Heute werden wir uns mit der Daseinsfacette Sankhara beschäftigen. Die erste Herausforderung wird sein, eine originalgetreue und trotzdem verständliche Übersetzung dieses Wortes zu finden. Wörtlich heißt das so etwas wie zusammenstellen, zusammenmachen und drückt die Idee aus, dass Aktivität stattfindet, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen oder um etwas zusammenzustellen. Also wir können vielleicht einmal mit dem groben Begriff Aktivität oder auch Vorhaben arbeiten. Aber vielleicht werde ich auch manchmal das Wort Sankhara selber verwenden. Konstruktionen könnte man auch sagen. Und für diesen Sankhara-Daseinsfacettenbegriff hat der Buddha auch wieder ein Gleichnis gegeben aus der Reihe unserer Gleichnisse. Wieder ein Mensch, der sich hier aufmacht. Und zwar geht es darum, dass da ein Mensch ist, der Hartholz braucht, also Kernholz, festes, hartes Holz, mit dem er irgendetwas bauen oder machen kann. Und nimmt eine scharfe Axt und begibt sich damit in den Wald auf der Suche nach einem Baum, der ihm dieses harte Holz liefern kann, und landet dann aber an einer Bananenstaude. Und für die, die das vielleicht nicht wissen, eine Bananenstaude, die besteht überhaupt nicht aus Holz, sondern nur aus lauter einzelnen Blattscheiden. Also von Hartholz keine Spur. Und jeder Asiate und Asiatin, wohl auch zur Zeit des Buddha vor 2500 Jahren, wussten das mit Sicherheit, weil es ein ganz alltägliches Bild. Menschen schneiden diese Bananenstauden auch manchmal um sie an ihre Wasserbüffel zu verfüttern. Also ein vom Buddha gewählte Bild ist hier wirklich so, dass der Mann, der da sich an die Bananenstaude heranmacht, im Versuch, da Holz zu finden, ist schon ein ziemlicher Dumpfkopf, kann man sagen. Der ist ziemlich verloren in seinem Versuch, da was rauszuholen. Aber schauen wir uns mal an, wie die Geschichte weitergeht. Der Mann schneidet jetzt diese Bananenstaude an der Wurzel um, schneidet oben die Krone ab und fängt dann an, eine Blatthülle nach der anderen abzulösen. Immer wieder auf der Suche und in der Hoffnung nach dem Holz, das er ja so braucht. Und jetzt angenommen, dass ein Mann mit gutem Sehvermögen, ein Mensch mit gutem Sehvermögen dem ganzen Prozedere zuschaut und darüber reflektiert und es von Grund auf seine Aufmerksamkeit darauf richtet, dem würde dann diese Bananenstaude, der Stamm dieser Bananenstaude, leer und hohl und ohne Essenz, ohne Kern vorkommen. Weil welcher Kern könnte in so einer Bananenstaude auch sein? Und genauso wären wir jetzt vom Buddha angehalten, diese Sankharas, diese Vorhaben einmal unter die Lupe zu nehmen und dann mit unserem Sehvermögen der Klarheit, des Klarblicks festzustellen, dass das leer und hohl und ohne eine Essenz ist. Eine bemerkenswerte Metapher, auch weil dieser Mann ja spätestens nachdem er Wurzel und Krone dieser Staude abgeschnitten hat, eigentlich schon wissen müsste, dass da kein Holz drin zu finden ist, weil er es ja schon zweimal durchgehackt hat. Aber in seinem Wunsch, in seinem starken Verlangen nach Holz scheint dieser Mensch so uneinsichtig, so verschlossen gegenüber der Wirklichkeit zu sein, dass er immer weitermacht und immer weitermacht und immer weitermacht. Und seine ganz gelungene Metapher dafür, wie wir im Leben immer wieder, obwohl wir merken, dass jedes Vorhaben nur kurzlebig ist und wir ganz schnell wieder vergessen, wie wichtig uns diese und jene Aktivität gerade war, weil schon wieder eine neue ihren Platz eingenommen hat, dass wir trotzdem immer weitermachen und immer wieder unsere Hoffnung setzen auf, wenn ich das erledigt habe, dann werde ich zur Ruhe kommen, dann wird es mir gut gehen und so weiter und so weiter und so weiter. Von dem Moment an, wo man aufwacht, bis zu dem Moment, wo man wieder in die Bewusstlosigkeit des Schlafes gleitet, ist das das, womit wir die ganze Zeit beschäftigt sind. Also es ist im Prinzip nur die Kunst, das zu erklären, liegt nicht darin, dass man etwas ganz furchtbar Kompliziertes erklären muss, sondern dass man etwas erklären muss, was wir Menschen normalerweise für so selbstverständlich halten, dass wir da noch gar nicht drauf geschaut haben, weil wir richtig drin schwimmen, ne? Wie das, der berühmte Fisch im Wasser, der gar nicht auf die Idee kommt, dass er im Wasser schwimmt, weil er das ja gar nicht anders kennt. Also, das war jetzt hier eine kleine Demonstration von Sankara. Bhantepasana hat eine Wahrnehmung von Trockenheit in seinem Mund, die er unangenehm findet. Was passiert dann als nächstes in meinem Geist?
Ablehnung.
Ablehnung. Achso. Bei mir doch nicht. Aha, genau. Plötzlich habe ich was vor. Jetzt habe ich ein Projekt. Bei Mundtrockenheit sollte man was trinken. Ja? Und schon geht die Hand dahin und ich trinke was. Und dann als nächstes habe ich da jetzt eine Teetasse in meiner Hand. Und dann kommt vielleicht die Wahrnehmung, ich sollte meine Hand frei haben, damit ich da so rumgestikulieren kann, wie ich das gerne mache. Und dann habe ich plötzlich den Plan, die Tasse wieder hinzustellen. Jetzt im Moment habe ich gerade den Plan, euch zu erklären, wie ich Sankara verstehe. Und so haben wir alle den ganzen Tag über 100.000 kleine Pläne immer wieder, die wir versuchen, so gut es geht, in die Tat umzusetzen. Dann kommt der nächste Plan und den versuchen wir wieder in die Tat umzusetzen. Also ein ganz normaler, alltäglicher Teil unseres geistigen Erlebens. Das Interessante auch bei der Praxis hier ist, dass wir da ziemlich verblüfft sein können, wenn wir merken, dass diese Planungen, diese Vorhaben, könnte man vielleicht auch sagen, oder vielleicht eine Übersetzung, die wörtlich und auch sinngemäß nahe kommen könnte, wäre Konstruktionen. Obwohl dann, also wahrscheinlich würdet ihr die Idee, einen Tee zu trinken, nicht als Konstruktion bezeichnen. Also es ist auch wieder ein bisschen konstruiert. Aber wörtlich würde es passen, weil konstruieren heißt ja auch, etwas zusammenholen und daraus dann etwas machen. Im Prinzip machen wir das ja auch. Wir nehmen eine Wahrnehmung, wir nehmen eine Empfindung und wenn die zusammenkommen, dann entsteht ein Plan. Dann haben wir was vor. Dann wollen wir was umsetzen. Ja? Und, interessant daran ist, dass das eben jetzt nicht unserer freien Entscheidung unterliegt. Erstens, was wir den ganzen Tag so planen und vorhaben. Und zweitens, ob wir jetzt überhaupt etwas planen und vorhaben wollen oder vielleicht mal nicht. Ja, das werdet ihr alle in eurer ersten Meditation irgendwann in eurem Leben sofort gemerkt haben, dass Meditation nicht heißt, dass man irgendwo einen Knopf hat, wo man draufdrückt und plötzlich sitzt man da und alles ist still. Oder ist es bei irgendwem so? Dann können wir gerne die Plätze tauschen. Aber im Leben eines normalen Menschen ist es so, dass eben der Geist auch automatisch ist, so quasi so eine Vorhabensmaschine, und er produziert halt immer nach irgendwelchen Logarithmen das, was er sich jetzt denkt, was am sinnvollsten wäre. Als Reaktion auf das, was gerade an
einer Wahrnehmung und an einer Empfindung erlebt wird. Es gibt eine ganz lustige Geschichte über den ehrwürdigen Anruddha, also jetzt nicht den, der schon mal in der Metta-Vihara war, falls den manche von euch kennen, sondern der von vor 2.500 Jahren, das war ein Verwandter des Buddha, auch einer aus dieser edlen, wie sagt man, adeligen Familie, aus der der Buddha stammte, die Familie der Sakya. Und die sind ja dann, nachdem der Buddha eben seine Buddhaschaft erreicht hat und auch sich zu Hause bei seinem Vater und bei seinen Verwandten wieder eingestellt hat, da hat da so eine richtige Welle der Ordinationen auch eingesetzt. Und ganz viele junge Verwandte des Buddha wurden auch Mönche, weil sie da so begeistert waren, wie sie gesehen haben, ja Mensch, der Siddhartha, der hat da echt was erreicht und der strahlt da was aus und der erklärt das super und das möchte ich auch machen. Und dann war eben auch die Familie des ehrwürdigen Anuruddha an der Reihe und ich kann mich jetzt nicht so an alle Details erinnern, aber der grobe Faden der Geschichte geht so, dass Anuruddha wollte zuerst nicht zurecht. Sie hat vielleicht gedacht, das ist mir zu viel Arbeit da, immer meditieren und alles machen müssen, was die Mönche da so machen. Ich bin doch ein Sohn aus einem adeligen Haus, ich kann doch mein Leben lang einfach nichts machen. Und dann hat ihn, glaube ich, sein Vater oder ein anderer Cousin, die waren, oder sein Bruder, die haben sich dann darüber unterhalten. Also wer von uns beiden wird jetzt Mönch und wer bleibt zu Hause? Weil einer muss zu Hause bleiben und dann kann der andere Mönch werden. Der andere Bruder hat zuerst gesagt, ja, ich kann schon zu Hause bleiben. Und dann sagte der andere, ja, aber du weißt schon, du musst dich dann darum kümmern, dass auf den Feldern in unseren Ländereien auch immer gepflügt wird. Ich sage, naja, gut, das dauert vielleicht 1-2 Wochen, das kann ich schon machen. Ja, da musst du auch schauen, dass die Bauern alles schön glatt harken. Ja, was das auch noch? Ja, und dann müssen sie alles glatt streichen und den Reis aussehen. Ja, wie und was noch? Ja, und dann müssen sie das Unkraut jäten und du musst immer kontrollieren, ob sie das richtig machen. Und dann müssen sie ernten und dann muss man dreschen. Und dann sagte er, der damals noch nicht ehrwürdige Anode, ja puh, das ist ja ganz schön viel Arbeit. Bis der andere sagt, ja, und dann musst du wieder mit dem Pflügen anfangen. Also für die nächste Reisernte. Bis der dann fragt, ja, und wann ist die Arbeit dann endlich vorbei? Und dann sagt er, na, die Arbeit ist vorbei, wenn du stirbst. Aber solange man lebt, ist die Arbeit nie vorbei. Und das hat den dann so ergriffen, dass ich gesagt habe, weißt du was, dann werde doch ich Mönch und du bleibst zu Hause. Und ist dann auch ein ganz hervorragender Mönch geworden. Also einer der eben natürlich für die damalige Zeit natürlich auch das Erwachen erreicht und dann eben auch noch ganz große Talente in seiner Meditation bewiesen. Also das hat das, denke ich, schon mal so ein bisschen illustriert, worum es da geht. Es gibt aber auch noch ein anderes schönes Gleichnis. Wieder aus unserer Lehrrede mit den Gleichnissen, wo wir ja schon, könnt ihr euch erinnern, was wir schon dran hatten? Was war Körperlichkeit? Schaumgebilde. Was war Empfindung? Wasserblase. Und gestern hatten wir die Luftspiegelung. Und heute haben wir... was machst du da?
Ich suche Holz.
Du suchst Holz?
Ja.
Okay. Weißt du was? Das erinnert mich an das Gleichnis des Buddha. Jetzt haben wir was Ähnliches. Soll ich das mal vorlesen?
Mach mal.
Darf ich vorher noch fragen, ob... Ihr habt doch sicher alle schon mal eine Bananenstaude gesehen, oder?
Nein.
Nein? Also da, das ist das, was wir, dass wir, das kommt einer Bananenstaude botanisch am nächsten von dem, was wir hier im Sortiment haben. Also das Besondere an einer Bananenstaude ist, dass es ganz genauso wie dieses Ding hier nur aus Blatthüllen besteht. Ja, obwohl das wirklich so große, also bis zur Decke gehen die locker und haben eben einen schönen, festen, von außen fest aussehenden Stamm, aber innen überhaupt kein Holz, sondern nur Blattscheiden. Also, Frank, angenommen ein Mann, in dem Fall ist es ja wirklich ein Mann, der, also ich muss es nicht gendern, also könnte eine Frau natürlich genauso. Angenommen ein Mann, der Harzholz braucht, es sucht, umherwandert auf der Suche danach, nehme eine scharfe Axt und betrete den Wald. Dort sehe einen den Stamm einer großen Bananenstaude stehen, gerade frisch ohne Blüten. Er würde den Stamm an der Wurzel fällen. Die Krone abtrennen und die Blattscheiden aufrollen. Hätte nicht in den Finger. Und, schon Hartholz gefunden?
Nee, noch nicht da.
Na, dann probieren wir weiter.
Findet schon. Mach dir mal keinen Kopf.
Du schaffst das, Frank. Es wird schon immer härter.
Muss doch irgendwo sein.
Und? Es müsste ja bald mal kommen.
Ja. Bisschen frustrierend.
Na, aber ich finde das toll, dass du da so eine Ausdauer hast. Ja. Der andere hat schon längst aufgegeben.
Sag mal.
Ziemlich dünnes Hartholz.
Nicht da.
Keins drin. Dabei fände er nicht einmal Weichholz von Hartholz ganz zu schweigen. Der Mensch mit gutem Sehvermögen würde das Sehen reflektieren, grundlegend untersuchen. Da würde es ihm leer, hohl und substanzlos erscheinen. Zeig mal her dein Gemetzel. Welche Substanz könnte der Stamm einer Bananenstaude auch haben? Vielen Dank. Falls sich jemand Sorgen macht, dass wir mit Nahrungsmitteln spielen, Frank bringt das jetzt in die Küche und das wird heute natürlich verwertet. Keine Verschwendung. Ja. Wäre ja doof, wenn wir da Nahrungsmittel verschwenden. Ja, also es war jetzt eine ganz lustige Illustration und mir ist auch aufgefallen, dass das, also noch lustiger ist das für einen Asiaten oder eine Asiatin, weil die haben Bananenstauden schon 100 Mal gesehen, da weiß jeder von vornherein, dass da kein Holz drin ist. Also dieser Protagonist in diesem Gleichnis ist schon, der steht schon wirklich ziemlich dumm da. Und dann vielleicht ist euch aufgefallen, wenn dieser Mann ein bisschen mitgedacht hätte, müsste mir eigentlich beim Abschneiden der Wurzel und der Krone schon aufgefallen sein, dass da kein Holz drin ist. Also er macht immer weiter und sucht und macht noch eine Hülle ab und noch eine Hülle ab und noch eine Hülle ab. Und ich fürchte, also es ist ja ein Gleichnis, das uns mit diesem Mann vergleicht. Ja? Und ist es nicht so, dass wir auch immer so die Hoffnung haben, jetzt jetzt mache ich noch das eine und dann bin ich fertig. Und jetzt mache ich noch das und dann habe ich irgendwie endlich einen stabilen Zustand erreicht. Und noch das und dann bin ich endlich, wer ich wirklich sein möchte und so weiter und so weiter und so weiter. Ja? Was wir jetzt machen können, ist, dass wir uns diesen Querschnitt einfach mal anschauen. Also es bringt, wie man sieht, es bringt nichts, wenn ich dem Frank jetzt noch ein oder zwei Lauchstangen gegeben hätte, hätte wahrscheinlich genauso weitergemacht. Also wenn er es nicht davon lernt, dass er es durchschneiden kann, quer durch, dann lernt man es auch nicht davon, selbst wenn man 100 solche Bananenstauden zerfleddert. Also was wir versuchen in unserer Meditation ist, wie bei den anderen Daseinsgruppen, erstmal die Fähigkeit, uns zu arbeiten, zu sehen, was diese Aktivität, was diese ständige geistige Planen und Vorhaben, wo wir das spüren in uns, wie wir das spüren in uns. Ein bisschen ist es doch vielleicht heute auch ein Tag, wo wir uns vielleicht mal ein bisschen erholen können, wo es vielleicht auch mal ganz einfach und unkompliziert ist, weil eine sehr schöne Art, das zu machen, ist einfach mit der Methode der Ruhemeditation, wo wir mit Hilfe der auffälligsten körperlichen Tätigkeit den Geist ja immer wieder in den Körper zurückholen. Da haben wir eigentlich schon ein wunderschönes, was man macht, wenn man als Wildbiologe ein Tier untersuchen will, das man vielleicht gerade irgendwo in einem Teich gefangen hat, dann setzt man es in ein Glas, damit das mal nicht sofort wieder wegspringt und irgendwo sich verkriecht. Und wenn das mal in einem Glas drin ist, dann kann man es sich in Ruhe ein bisschen anschauen. Ja, ohne dass man das irgendwie aufspießen muss oder sowas. Man gibt einfach in ein Glas, also ein Beobachtungsbehälter. Ja. Und so ein Beobachtungsbehälter kann eben auch diese Körperachtsamkeit für uns sein. Und weshalb diese Sankhara, diese Aktivitäten vielleicht ein besonders einfaches Objekt für unsere Betrachtung sein können, ist, dass wir auch in der normalen Ruhemeditation das ja schon immer so ein bisschen erleben. Ja, zumindest habe ich es einige Male auch erwähnt, die von euch, die das vielleicht auch aufgeschnappt und gehört haben, dass man auch immer mal schauen soll, wenn ich Gedanken und Vorstellungen und eben Pläne und sowas alles habe, was macht das mit mir? Trägt das dazu bei, dass mein körperlicher Zustand mehr unruhig und vielleicht auch unangenehm wird? Und wie fühlt sich das an, wenn diese Pläne und Vorstellungen und Vorhaben sich einmal beruhigen? Also wir haben das in unserer Ruhemeditation auch schon kennengelernt, mit diesen beiden Polen zu arbeiten. Und es geht gar nicht unbedingt darum, das ist jetzt vielleicht der Unterschied zur Ruhemeditation, also bitte nicht zu gut beruhigen, sonst habt ihr ja nichts mehr. Es bleiben ja keine Sankharas übrig, die ihr noch betrachten könnt. Obwohl das im Alltag, wenn ihr dann aufsteht und zum Mittagessen geht, dann stellen sich die schon wieder ein. Ja, also steht vielleicht eine Schüssel mit irgendeinem verflixten Nachtisch wieder, den die da unten immer zusammenbrauen. Und dann könnt ihr mal schauen, was wieder, wie diese beiden Empfindungs- und Wahrnehmungskomponenten euch dann da das eine oder andere Sankhara entlocken. Also prinzipiell, wie ich das ja auch schon jetzt wirklich oft gesagt habe, geht es ja nicht darum, mit Hilfe dieser Meditation diese Sankharas, diese geistigen Formen alle wegzumachen. Ja, das ist auch jetzt nicht irgendwie der Erleuchtungszustand, den wir anstreben, dass wir nie mehr irgendwie was vorhaben. Also Sankharas können sowohl sich mit heilsamen als auch mit unheilsamen Dingen beschäftigen. Ja? Und wenn sich jemand für irgendeine gute Sache engagieren möchte zum Beispiel, dann hat das natürlich auch ganz viele positive Seiten. Aber ihr müsst auch euch auch keine Sorgen machen, dass euch diese positiven Sankharas abhanden kommen, wenn ihr sie als Sankharas versteht. Ja, ganz im Gegenteil, vielleicht kann einem das sogar dabei helfen, die noch effizienter das zu machen, was man für gut und für richtig hält. Wenn man zum Beispiel versteht, dass die immer von unseren Wahrnehmungen und von unseren Empfindungen mitgestaltet werden. Wenn sich jemand sozial engagieren möchte, zum Beispiel, wäre es sicher eine ganz immense Bereicherung, wenn man immer wieder die Wahrnehmung in sich kultiviert, dass man das macht aus Liebe zu irgendwelchen Mitwesen. Ja, ich habe selber in meiner Vormönchszeit, war ich zum Beispiel in so Naturschutzorganisationen unterwegs als Student, auch also Tierschutzorganisationen, und da hat man es ja teilweise wirklich mit ganz schrecklichen Dingen auch zu tun, wenn man sieht, wie da die Tiere transportiert werden oder so irgendwas. Und ich hatte dann aber trotzdem schon einen Zugang zum Dhamma und zur Meditation gefunden, und mir ist dann manchmal wirklich aufgefallen, hat mich auch sehr traurig gemacht, wie dann meine Tierschützer-Kollegen teilweise wirklich mit intensiven Hassgefühlen auf Menschen reagiert haben, die es eben, klar, die haben natürlich was Schlimmes gemacht, wenn sie da die Tiere nicht gut gehalten haben, aber das hat dann in vielen eben auch zu einer starken Ablehnung geführt, und ich bin mir sicher, dass das dass es bessere Resultate bringen kann, wenn die Motivation was anderes ist als Ablehnung. Ja, also prinzipiell, ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass irgendwas kaputt geht, außer vielleicht euer Ducker. Und wenn das darf ruhig ein bisschen einen Schaden erleiden durch eure Meditation. Also wir versuchen zum einen zu erkennen, dass das ein Phänomen ist und nicht Teil meines Selbstes. Und das erleichtert uns dann wieder zu sehen, dass diese Sankharas eben ständig nachkommen und ständig nachkommen und sich auch ständig wieder auflösen. Was ja eigentlich gerade in dem Fall auch ziemlich absurd ist, weil wenn ihr euch mal überlegt, was haben wir im Leben alles schon vielleicht an dramatischen Situationen erlebt, wo wir das Gefühl hatten, das zu machen ist jetzt so furchtbar wichtig. Ja, und davon, von diesen vielen dramatischen Sankara-Momenten erinnern wir uns vielleicht noch an 2 oder 3%, wenn es gut geht. Und wo ist der Rest hin? Na, wie wichtig und essentiell war das wirklich, wenn wir uns jetzt nicht mal mehr daran erinnern können? Zum Beispiel gestern beim Mittagessen. Könnt ihr euch erinnern, was ihr gestern beim Mittagessen alles gedacht habt? Was gab es denn gestern überhaupt?
Lecker.
Hm? Lecker. Lecker gab's gestern.
Echt? Okay. Bist du sicher, dass das nicht eine Wahrnehmung in deinem Geist ist? Ich denke, versteht, worauf ich hinaus möchte. Es macht einen riesen Unterschied, ob man in so einem Daseinsmodus ist, wo man quasi so wie wehrlos daliegt und jedes Sankara mit einem machen kann, was es will. Sagt jetzt, jetzt geh ins Badezimmer, ja gut, ich gehe schon. Und jetzt putze die Zähne, ja gut, ich mach schon. Und jetzt geh's ja auf, ja, ich höre schon auf. Und jetzt geh zurück ins Zimmer und jetzt mach das. Und jetzt, also wir werden da so rumkommandiert von dieser inneren Instanz in uns. Und das einfach mal zu bemerken, dass diese Stimme, diese Rumkommandierende, dass das eigentlich gar nicht wir sind. Dass es einfach ein
ein unpersönlicher, von Ursachen herbeigeführter Prozess ist, der, wie alle Prozesse, eben diesem ständigen Entstehen und Vergehen unterworfen ist. Was man eben auch in der Meditation schon merkt, wir können jetzt nicht uns hinsetzen und sagen, für die nächsten 10 Minuten mal bitte, weil ich das so will, jetzt bitte mal keine Sankharas entstehen. Ja, die kommen trotzdem. Also die Ursache für das Entstehen von Sankharas ist nicht, dass wir uns wünschen, dass sie kommen. Und so fühlt es sich aber oft an, ne? Dass man sich denkt, ja, ich möchte das wirklich alles machen, was ich da mache. Und es ist ein bisschen so, wie was ich als kleines Kind gemacht habe. Also ich habe zwar immer gut Taschengeld bekommen, aber manchmal war es dann trotzdem halt schon irgendwann aus, bevor der Nachschub kommt. Und wir hatten dann in meiner Kindheit, da gab es ein Hallenbad, und in dem Hallenbad gab es damals schon einen Computerspielautomaten, wo man halt mit so einem Männchen da irgendwie herumlaufen kann. Und dieses wunderbare Glück hat man halt nur erlebt, wenn man da 5 Schilling reingeschmissen hat. Und wenn die 5 Schilling einem nicht zur Hand waren, was ich dann als kleiner Bub gemacht habe, ich habe mich da hingestellt und da ist immer so ein Demo gelaufen und ich habe dann gespielt, als ob ich spielen würde. Ja, und wenn das Männchen in dem Demo nach rechts gelaufen ist, dann habe ich schnell den Hebel nach rechts gelegt. Und als gesprungen ist, habe ich schnell auf den Knopf gedrückt und habe mir vorgestellt, dass ich das in Wirklichkeit manipulieren und kontrollieren kann. Und ich glaube, es gibt auch bei dem kleinen Prinzen, wie heißt der, gibt es auch so eine Episode, da gibt es einen König, der ist allmächtig, aber nur, weil er immer das befiehlt, was gerade passiert. Das ist der Preis für die Allmächtigkeit. Und ganz ähnlich ist das mit diesen Sankharas. Ne? Denken Sie mir, ja, das wollte ich eh gerade. Ja, gut, dass du mich daran erinnerst. Und in Wirklichkeit entsteht es halt einfach. Also sich das einmal genau unter die Lupe legen und schauen, die Sankharas, die kommen, wie sie wieder gehen. Da wären ja vielleicht auch nochmal schön diese Wechselwirkung zwischen Samatha und Vipassana, zwischen der Ruhemeditation und Einsichtsmeditation sehen können. Ich kann mir vorstellen, wenn ihr, sagen wir mal, macht dann eine Gehmeditation, wo ihr das wirklich ganz konzentriert und unter die Lupe nehmt mit den Sankharas. Und die haben ja auch, wie ich das bei den Wahrnehmungen und Empfindungen auch schon erwähnt habe, auch verschiedene Kategorien. Ich kann zum Beispiel das Sankhara haben, jetzt mache ich mit dem linken Bein einen Schritt und jetzt mit dem rechten. Und gleichzeitig schwebt aber so ein, ich mache es Gehmeditation insgesamt auch in der Luft. Und also vielleicht entdeckt ihr da auch verschiedene Schichten von diesem, was ist so mein Plan oder was setze ich gerade in die Tat um. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn ihr dann wieder reinkommt und euch hinsetzt und vielleicht eine Episode der Ruhemeditation macht, wo ihr wirklich nur auf den Atem wieder geht, dass das dann wunderbar funktioniert. Weil ihr jetzt da wirklich, sobald da ein Sankhara aufkommt, sofort erkennt, du willst wieder mir irgendwas verkaufen, aber ich möchte jetzt eigentlich nur meine Ruhe haben. Ja? Dann merken wir vielleicht, ich möchte das Einatmen spüren, das ist jetzt schon so ein ganz kleines, feines Sankhara und so, können die sich dann auch einmal beruhigen. Ja, nicht, dass das die Lösung ist, dass sie irgendwann ganz verschwinden, ja, da wären wir auch ziemlich aufgeschmissen. Also für ein normales Leben im Alltag sind die ja auch durchaus sinnvoll, dass man das kombiniert, ne, irgendwie große Dessertschüssel und kleine Dessertschüssel, und dann muss ich halt quasi das auch machen, was das da reinzuschaufeln. Auf der anderen Seite hilft es uns natürlich, wie ihr sicher selber auch schon erfahren habt, sehr dabei, in der, mit der Vipassana-Meditation einen klaren Blick zu behalten, wenn wir in der Ruhemeditation dafür sorgen, dass da nicht absolutes Chaos herrscht. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel versucht, die Vipassana-Methode zu machen und ihr merkt, da ist so viel los, ich komme da gar nicht hinterher, dann kann man ja die Sankharas auch einfach mit der Ruhemeditation einmal vorberuhigen, damit man dann weniger mit ihnen zu kämpfen hat oder besser sie auch durchschauen kann. Wovon uns die Praxis des immer wieder Sehens, was ein Sankhara ist und wie es sich verhält, dass es einem ständigen Entstehen und Vergehen unterworfen ist, was uns die bringen kann, ist eine Desidentifikation mit auch dieser Daseinsgruppe, dass wir wirklich erkennen, das ist nicht Teil eines unabhängigen Selbstes. Das heißt, wir können es schaffen, aus der mit Anhaften versehenen Daseinsgruppe Sankhara die Daseinsgruppe Sankhara zu machen. Und zwischen den beiden besteht ein großer Unterschied. Dass, also, selbst wenn jetzt der ehrwürdige Anuruddha, der da schon der schon ganz aufgewacht ist, auch der hatte dann vielleicht die Wahrnehmung, es ist früh morgens und es ist Zeit, auf Almosenrunde zu gehen, und darum ist er dann losgegangen. Ja, aber dadurch, dass er das schon so gut durchschaut hatte, hat er es nicht mehr nötig gehabt, das zu einem Teil irgendeines Selbstes zu machen. Und dieses Erleben war bei ihm jetzt, sagen wir mal, durchgängig, natürlich immer vorhanden. Und wir können jetzt versuchen, zumindest einmal einen Vorgeschmack darauf zu bekommen, ein Gefühl dafür zu bekommen, was das heißt, wenn wir ein Sankhara erleben, aber nicht sofort reagieren müssen, nicht sofort gehorchen müssen, wenn wir das einfach mal sehen können und stehen lassen können. Es gibt eine schöne Strophe aus dem Sutta Nipata, die ich noch vorlesen möchte. Ist leider die Nummer nicht aufgeschrieben, die kann ich ja am Abend noch nachreichen, für die das nachlesen wollen. Darf ich sie auch auf Pali vorlesen?
Ja,
das klingt so schön. Anejasya vichanato natikachi visankati virato virya rambang kemang passati sabbadi. Auch ein Grund, warum ich es auf Pali vorlesen wollte, ist, weil er kemang passati sabbadi vorkommt. Also zu Ehren unserer Buddha-Hausgründerin, der ehrwürdigen Aya Kema. Der können wir jetzt auch diese Strophe gerne widmen. Also sie hat einen sehr schönen Namen gehabt. Kema heißt sowas wie Sicherheit oder Sicherheit oder das Sichere ist in den meisten Fällen ein Begriff, der Nibbana umschreibt, also das Erlöschen von Dukkha fühlt sich so an. Ja, wie sich das genau anfühlt, davon handelt eigentlich auch diese Strophe. Für den oder die, es kann natürlich ein Mann oder eine Frau sein, Entzüchteten, die klar verstehen, gibt es nichts mehr zusammenzusetzen. Natikati wie Sankati, gibt es keine besonderen Sankharas mehr zu veranstalten. Ja, das heißt, gibt es keine Sankaras mehr im Sinne von Sankaras, mit denen man sich noch glaubt, identifizieren zu müssen. Wer die Lust verloren hat auf immer wieder neues Anfangen, der sieht überall nur das Sichere. Ja, da sind wir wieder bei Franks Begegnung mit der Bananenstaude. Er hat immer wieder neu angefangen, gedacht, ja, vielleicht die nächste Schicht, vielleicht zeigt sich gleich das Hartholz. Und wenn wir verstehen, was Sankaras wirklich sind, dann heißt das nicht, dass die Bananenstaude plötzlich sich in Luft auflöst, aber wir können aufhören, das arme Ding zu zerlegen mit der irrigen Vorstellung, dass dann am Schluss irgendwann Holz dabei rauskommen wird. Ja, also da würden wir uns auf dem Holzweg befinden, wenn wir glauben, dass da was irgendwann, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo man sagt, gut, jetzt habe ich das ultimative Sankara erfüllt, jetzt ist es irgendwie vorbei. Ja, was natürlich vorbei sein kann, ist, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, dass wir endlich aufhören, uns mit dem zu identifizieren, was wir nicht sind. Okay, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Freude beim Erforschen der neuen Übung. Und machen jetzt mal eine schöne Pause.